Ich möchte mit Ihnen heute über eine Begebenheit nachdenken, die sich zur Zeit des Neuen Testaments abgespielt hat. Sie handelt von drei Männern: einem Sklavenhalter, einem Sklaven und einem Gefangenen. Kein sehr ansehnliches Personal, kein sehr anziehendes Personal. Ich könnte allerdings auch sagen, die Geschichte handelt von drei Christen. Jetzt klingt das Ganze schon ein bisschen erfreulicher. Der Sklavenhalter wird in der ganzen Bibel ein einziges Mal mit Namen genannt, der Sklave genau zweimal. Es scheint sich also nicht gerade um besonders wichtige Leute zu handeln. Und doch sind die beiden, der Sklavenhalter und sein Sklave, so wichtig, dass der Dritte, der Gefangene, einen Brief über sie geschrieben hat. Diesen Brief will ich Ihnen jetzt vorlesen. Er findet sich im Neuen Testament und schon daran können Sie sehen, wie bedeutend die Sache ist, um die es damals ging. Und dass es sich lohnt, auch heute noch darüber nachzudenken. Es handelt sich um den Philemonbrief, den Brief, den der gefangene Paulus an den Sklavenhalter Philemon über den Sklaven Onesimus verfasst hat. Übrigens haben wir hier das einzige uns erhaltene Stück Privatkorrespondenz aus der Feder des Apostels Paulus. Alle anderen Briefe, die im Neuen Testament zusammengestellt sind, sind entweder direkt an Gemeinden gerichtet, Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher, oder sie sind zwar an Einzelpersonen adressiert, Timotheus und Titus, aber Paulus schreibt an diese Leute in ihrer Funktion als Gemeindeleiter, sodass auch diese Briefe zum Vorlesen vor der jeweiligen Gemeinde gedacht sind. Die einzige Ausnahme bildet, wie gesagt, der Philemonbrief. Hier schreibt Paulus in einer ganz persönlichen Angelegenheit an einen einzelnen Christen. Es ist deshalb auch der kürzeste von allen Paulusbriefen, die uns im Neuen Testament erhalten sind. Er ist so kurz, dass man ihn später nicht mal in Kapitel unterteilt hat, wie das sonst üblich ist, sondern nur in Verse, 25 Verse insgesamt. Man könnte sich natürlich noch kürzere Briefe vorstellen, zum Beispiel Liebe Anrede, es grüßt dich deine Unterschrift. Kürzer geht's wohl nicht mehr. Aber verglichen mit den übrigen Paulusbriefen ist der an Philemon wirklich kurz und knapp geraten. Ich lese jetzt mal den Brief an einem Stück vor, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe diesen Brief erst letztes Jahr neu übersetzt und Sie sind jetzt die erste Gemeinde, die ihn in dieser Fassung zu hören bekommt. Ich habe ihn ausgedruckt, Sie können gerne mitlesen, nachher nehme ich immer wieder Bezug auf einzelne Stellen aus diesem Brief. Noch was, Paulus schreibt diesen Brief natürlich nicht einfach, um ein Stück Papyrus voll zu kritzeln. Er hat eine ganz bestimmte Absicht, ein Anliegen. Und hinter diesem Anliegen steht diese Begebenheit, die ich eingangs erwähnt habe. So gut wie alles, was wir von den bewegenden Ereignissen wissen, die sich zwischen dem Sklavenhalter und dem Sklaven und dem Gefangenen abgespielt haben, wissen wir aus diesem kleinen Brief. Und versuchen Sie mal gleich beim ersten Hören herauszufinden, was sich denn da abgespielt hat und mit welchem Anliegen Paulus an Philemon schreibt. So, jetzt lese ich diesen Brief einfach einmal vor. Ich lasse die Zwischenüberschriften weg. Paulus, für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis an seinen lieben Freund Philemon. Zusammen mit dem Bruder Timotheus grüße ich dich, unseren Mitarbeiter, Apphia, unsere Schwester, Archippus, der Seite an Seite mit uns für den Glauben gekämpft hat, und die Gemeinde, die in deinem Haus zusammenkommt. Euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott. Denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Jesus geschenkt ist. Ja, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Doch um der Liebe willen werde ich nur eine Bitte äußern. Ich tue es als der Ältere von uns beiden. Ich tue es als der Paulus, der jetzt sogar für Jesus Christus im Gefängnis ist. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück. Ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten, genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Wenn er das schon für mich in so hohem Maß ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Und sollte er dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es hier mit eigener Hand. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Wir sind doch durch den Herrn miteinander verbunden. Erfülle mir meinen Herzenswunsch. Tu es Christus zuliebe. Ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte. Gleichzeitig bitte ich dich auch, mir eine Unterkunft bereitzuhalten, denn ich hoffe, dass eure Gebete erhört werden und Gott mir in seiner Gnade ein Wiedersehen mit euch schenkt. Epaphras, der wegen der Botschaft von Jesus Christus zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt dich grüßen. Meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas senden dir ebenfalls Grüße. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. So, jetzt haben wir das getan, was man meistens tut, wenn man einen Brief bekommt. Man liest ihn sozusagen im Stehen. Man überfliegt ihn im Schnellverfahren, einmal von vorn nach hinten. Und erst dann, in einem zweiten Anlauf, setzt man sich und nimmt sich die einzelnen Aussagen in Ruhe vor und schön der Reihe nach. Und das wollen wir jetzt tun. Fangen wir mit den drei Männern an, um die es in diesem Brief geht. Der erste, der Gefangene, Paulus. Das ist der Absender des Briefes. Von dem wissen wir natürlich tausend Dinge. Nicht aus diesem Brief allein, sondern vor allem aus den anderen Briefen und aus der Apostelgeschichte. Paulus war von Beruf Apostel. Aber keiner von den 12, die mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs waren, sondern sozusagen ein Nachzügler, ein Spätberufener. Die 12 haben Jesus 3 Jahre lang begleitet, während er hier auf der Erde lebte. Dem Paulus dagegen ist Jesus erst nach seiner Auferstehung erschienen, vor Damaskus, in einem dramatischen Bekehrungserlebnis. Die 12 sollten die Botschaft von Jesus unter ihrem eigenen Volk verkünden, unter den Juden. Paulus dagegen hatte den speziellen und riesengroßen Auftrag, das Evangelium zu den Griechen und Römern zu bringen, zu allen Nichtjuden. Paulus der Völkerapostel, Paulus der Heidenmissionar. Aber von all denen erfahren wir in unserem Brief nichts. Hier wird nur ein einziger Umstand mitgeteilt, nämlich, dass Paulus sich im Gefängnis befindet. So stellt Paulus sich gleich zu Anfang vor, Paulus für sein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis. Und noch viermal in dem kleinen Brief weist er darauf hin, dass er im Gefängnis sitzt. Immer wieder kommt das, ich bin im Gefängnis für das Evangelium. Ich bin ein Gefangener, ich bin im Gefängnis. Paulus im Gefängnis. Wo war das? Wann war das? Wenn wir nur den Philemon-Brief hätten, dann müssten diese Fragen offen bleiben. Aber wenn man die anderen Briefe und vor allem die Apostelgeschichte zu Rate zieht, dann wird klar, Paulus war in Rom inhaftiert und er schreibt diesen Brief etwa im Jahr 60 nach Christus. Das ist fast eine kriminalistische Geschichte, wenn man diese Dinge so zusammensucht. Dafür haben wir einfach keine Zeit, aber das geht daraus hervor. In Apostelgeschichte 28 wird uns Genaueres gesagt über diese Gefangenschaft. Paulus befand sich damals in einer Art Untersuchungshaft. Er wartete auf seinen Prozess vor dem römischen Kaiser, der darüber urteilen sollte, ob das, was Paulus tat, etwas Todeswürdiges war, das Evangelium zu verkünden. Und Paulus hatte für diese vorprozessurale Zeit das Recht, eine Wohnung zu mieten, in der er zwar ständig an einen römischen Soldaten angekettet war, aber doch Besucher empfangen durfte. Und einer dieser Besucher war Onesimus. Damit sind wir bei der zweiten Person, dem Sklavenhalter Philemon. Was wissen wir von Philemon? Philemon lebte in Kolosse. Das geht jetzt auch wieder nicht hier aus dem Brief hervor, aber aus dem Kolosserbrief, wenn man wieder kombiniert. Philemon lebte in der Stadt Kolosse in Kleinasien, in der römischen Provinz Asia, das ist die heutige Türkei. Philemon war wohlhabend. Das sehen wir aus diesem Brief. Er besaß ein eigenes Haus. Die Gemeinde kam in seinem Haus zusammen. Vielleicht nicht die ganze Gemeinde von Kolosse, aber die Hausgemeinde, die sich dort traf. Er konnte jederzeit ein Gästezimmer bereitstellen, das sehen wir ganz am Schluss, wo Paulus bittet, ihm doch eine Unterkunft bereitzuhalten. Und er hatte Sklaven, die für ihn arbeiteten. Onesimus war ganz sicher nicht der einzige Sklave, sonst wäre der Verlust für Philemon noch viel gravierender gewesen, als Paulus das hier beschreibt. Noch etwas, Philemon war Christ. Zweimal in diesem Brief nennt Paulus ihn Bruder, mein lieber Bruder. Er war Mitglied in Gottes Familie und Paulus dankt Gott ausdrücklich und ausführlich für Philemons Glauben an Jesus Christus. In Vers 5, ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben an Jesus den Herrn und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und noch was wissen wir über Philemon, er hatte durch Paulus zum Glauben an Jesus gefunden. In Vers 19 wird das deutlich. Paulus drückt es nur gerade mal so andeutungsweise aus. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen, sagt er. Du schuldest mir etwas. Du schuldest mir dein eigenes Leben. Natürlich nicht das irdische Leben, das schuldet er seinen Eltern. Aber sein neues Leben, das wiedergeborene Leben, das schuldet er Paulus. Durch ihn hat er zu Christus gefunden. Wann und wo sind sich die beiden begegnet? Da können wir nur raten. In Kolosse war es höchstwahrscheinlich nicht. Der Kolosserbrief macht nämlich deutlich, dass Paulus selber nie in Kolosse gewesen ist. Zumindest nicht bis dahin. Ein Mitarbeiter von Paulus, der Epaphras, der selber aus Kolosse stammte, der hat im Auftrag von Paulus in der Stadt Kolosse evangelisiert und dort die Gemeinde ins Leben gerufen. Wahrscheinlich war unser Philemon ein erfolgreicher Geschäftsmann und als solcher war er viel auf Reisen, wie die Geschäftsleute heute das auch noch tun, und da ist er sicher nach Ephesus gekommen. Das lag gar nicht so weit entfernt, ein Stück weit im Westen. Und Paulus war volle 3 Jahre lang in Ephesus gewesen, das war seine Missionszentrale, als er in der Provinz Asia das Evangelium verkündete. Und da kann man sich lebhaft vorstellen, dass Philemon einmal miterlebt hat, ganz zufällig, wie Paulus da vielleicht in der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz oder in der Schule von Jesus erzählt. Und das hat Gott benutzt, um dem Philemon das Herz zu öffnen und ihn zu seinem Kind zu machen. Und dann noch was über Philemon. Er war nicht bloß einfach Christ, er war aktiver Christ. Er war aktiv für das Evangelium tätig. Paulus nennt ihn zu Anfang meinen Mitarbeiter, unseren Mitarbeiter. Also jemand, der ihm hilft, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Paulus und Philemon haben Seite an Seite für die Sache Gottes gekämpft. Und daraus ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Paulus geht so weit, dass er dieses Arbeitsverhältnis, du bist mein Mitarbeiter, sogar umdreht und sagt, ich bin dein Mitarbeiter. Sehen Sie im Vers 17. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, also er stellt die Sache auf den Kopf, er tut, als wäre er ganz bescheiden und der Philemon ist der große Haupt, die große Hauptgestalt im Einsatz für Jesus. Ich bin dein Mitarbeiter und wenn ich das für dich bin, wenn du mich so siehst, dann unterstütze ich dich bei deinem Einsatz für Jesus. So hoch hat er ihn geschätzt. Vielleicht fungierte Philemon als Kontaktperson zwischen Paulus und den Christen von Kolosse. Und ganz bestimmt war er der Leiter seiner Hausgemeinde. Und ganz sicher hat er vielen Christen viel Gutes getan. Das lobt Paulus hier zu Anfang. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Es hat mir Freude gemacht und hat mich ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Philemon redete nicht nur von der Liebe, er praktizierte sie auch. Er war ein ganzer Christ, ein Christ mit dem Herzen und mit Händen und Füßen. Und jetzt noch zur dritten Hauptperson, dem Sklaven Onesimus. Onesimus gehörte sozusagen zum Haushalt von Philemon. Sklaven waren nach römischem Recht Teil des Besitzes. Die waren rechtlich gesehen nicht höher gestellt als ein Rind oder ein Schaf oder ein Tisch oder ein Schrank. Ihr Besitzer hatte sie gekauft und jetzt gehörten sie ihm und er konnte mit ihnen machen, was er wollte. Er konnte sie leben lassen, er konnte sie umbringen, er konnte mit ihnen machen, was er wollte. Ihre Zeit und ihre Kraft gehörten nicht ihnen selbst, darüber verfügte einzig und allein der Herr. Sklaven hatten keinerlei Persönlichkeitsrechte, sie waren keine Personen. Nun war es allerdings nicht so, dass Sklaven immer und überall wie der letzte Dreck behandelt wurden. Das geht so, wie es immer geht. Im Laufe der Zeit bildet sich ein Gewohnheitsrecht heraus. Sklaven durften heiraten. Sklaven konnten unter gewissen Umständen sogar Besitz erwerben und ein eigenes Geschäft führen. Natürlich immer unter der Kontrolle von dem, der sie selber besaß. Manche Sklaven waren hochgebildet und waren dann manchmal sogar als Erzieher oder als Ärzte tätig. Viele, viele Sklaven kamen nämlich in die Sklaverei dadurch, dass sie Kriegsgefangene wurden. Das Römische Reich hat ständig expandiert und Kriege geführt mit den Nachbarvölkern und wenn sie gewonnen haben, waren die Kriegsgefangenen automatisch Sklaven. Und da waren hochgebildete Leute drunter und die waren dann je nachdem auch in ihrem Beruf tätig. Letztlich hing alles davon ab, was sie für einen Herrn hatten. War ihr Herr ein guter Mensch, dann ging es ihnen, den Umständen entsprechend, gut. War es ein schlechter Mensch, dann ging es ihnen schlecht. Zeige mir, wie du deinen Sklaven behandelst und ich sage dir, was du für einen Charakter hast, hätte man damals wohl sagen können. Wenn ein Sklave ganz großes Glück hatte und sich als Arbeitskraft bewährte, dann konnte es sogar passieren, dass sein Herr ihn freiließ. Es gab im Römischen Reich viele solche Freigelassene und die standen dann hinterher oft ihrem Herrn sehr nahe. Er war ein Patron für sie und sorgte weiter für sie. Das gab es dann also auch. Wie sah das bei Onesimus aus? Er war ja Sklave, er hatte solch einen Sklavenhalter als Herrn. Onesimus hatte einen guten Herrn. Philemon war Christ, ein vielfach bewährter Christ, ein Christ, der anderen Gutes tat. Aber Onesimus selber war kein Christ und offensichtlich war er auch kein guter Sklave. Der Name Onesimus heißt nützlich, aber die Person Onesimus war unnütz. Er war ein Taugenichts. Das ist ein Wortspiel, auf das Paulus hier in dem Brief kommt. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze. Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Vers 11. Onesimus war ein unnützer Sklave, ein Taugenichts. Wir wissen nicht, was er alles getrieben hat. Auf jeden Fall, er war seinem Herrn kein guter Sklave. Und als wäre das nicht genug, ließ sich Onesimus auch noch was zu Schulden kommen. Er hat sich am Eigentum von Philemon vergriffen. Vielleicht war er zum Dieb geworden und hat daraufhin die Flucht ergriffen. Paulus sagt das ja hier, wenn er dir irgendein Unrecht zugefügt hat oder dir etwas schuldet, stell es mir in Rechnung, ich werde es begleichen. Also Onesimus war an Philemon schuldig geworden. Es kann auch sein, dass er gar nicht gestohlen hat, sondern kein Geld gestohlen hat, sondern dass er einfach davongelaufen ist, abgehauen und damit seinem Herrn sich selber schuldet, seine Arbeitskraft. Er hat sich sozusagen selber gestohlen. Zahllose Sklaven versuchten damals aus ihren bedrückenden Verhältnissen zu fliehen. Und der Fluchtpunkt, das war die riesige Metropole Rom mit ihrer Subkultur. Die übte eine natürliche Anziehungskraft auf Sklaven aus, die flüchten wollten. Etwa ein Drittel aller Einwohner von Rom, von dieser Millionenstadt, waren Sklaven. Und unser Onesimus, der floh auch nach Rom. Irgendwie schlug er sich von der Türkei nach Italien durch, ein antiker Bootsflüchtling sozusagen. Und so landete er schließlich in Rom. Und in Rom ist er Paulus begegnet. Ausgerechnet Paulus. Das ist unglaublich. Ein untergetauchter Sklave trifft auf einen Gefangenen, der an einen Soldaten gefesselt 3 Jahre lang unter Hausarrest steht. Ehrlich gesagt, es fällt mir schwer zu glauben, dass Onesimus rein zufällig auf Paulus gestoßen ist. Er kann ja Paulus nicht beim Evangelisieren angetroffen haben, eben auf irgendeinem Marktplatz. Paulus durfte nicht aus dem Haus, durfte die Wohnung nicht verlassen. Wenn Onesimus bis dahin nichts von Paulus wusste, wieso hätte er gerade an der Tür von dessen Wohnung anklopfen sollen? Was hätte er von einem Gefangenen erwarten können? Nein, ich glaube, Onesimus hatte genau diese Adresse oder besser gesagt diesen Namen im Kopf, als er sich auf den Weg nach Rom machte. Woher wusste er von Paulus? Sie erinnern sich, Paulus war nie in Kolosse gewesen, vermutlich jedenfalls nach dem, was er sagt im Kolosserbrief. Er hat die dortige Gemeinde nicht selbst gegründet. Onesimus kann ihm also nicht im Haus von Philemon begegnet sein. Aber ganz bestimmt hat Philemon von Paulus gesprochen. Und zwar immer wieder. Und dankbar, begeistert, glücklich diesem Mann begegnet zu sein, ihn kennengelernt zu haben und durch ihn Jesus kennengelernt zu haben. Und wer weiß, vielleicht hat der Geschäftsmann Philemon seinen Sklaven Onesimus sogar mal auf eine Geschäftsreise mitgenommen. Und dabei hat Onesimus Paulus getroffen. Hat ihn persönlich gesehen, hat ihm vielleicht zugehört, hat miterlebt, was für ein durch und durch integrer Mann das war und hat Vertrauen zu ihm gefasst. Das ist jetzt einfach Spekulation. Irgendwo muss es so geschehen sein. Auf jeden Fall war ihm der Name Paulus geläufig und er wusste, dass sein Herr, Philemon, allergrößte Stücke auf Paulus hält. Wahrscheinlich wird sich Onesimus, als er weglief, gesagt haben, ich muss zu jemand, der mir raten kann, sonst bin ich verloren. Und wenn er so überlegte, tauchte jedes Mal das Bild von Paulus vor ihm auf. Ich muss zu Paulus. Der kennt meinen Herrn. Von dem lässt mein Herr sich etwas sagen. Der kann mir am ehesten aus der Patsche helfen. Und so kam es, dass Onesimus schließlich bei Paulus landete. Und was geschah dann? Wie lange Onesimus bei Paulus blieb, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, er wurde Christ. Paulus hat ihm den Weg zu Jesus gezeigt und Onesimus hat den entscheidenden Schritt gewagt, den Schritt vom Tod ins Leben. Das steht hier in Vers 10, es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte, jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um Onesimus. Onesimus ist durch Jesus durch Paulus Christ geworden. Kleine Zwischenbemerkung. Paulus hat offensichtlich missioniert, obwohl er gefangen war, obwohl er angekettet war, eine andere Person. Nichts und niemand konnte Paulus davon abhalten, seinen Auftrag zu erfüllen. Ist großartig. Und Onesimus ließ sich auch nicht abhalten. Nichts und niemand konnte Onesimus abschrecken, zu Paulus zu gehen, ihm zuzuhören. Dass Paulus gefesselt war, war offensichtlich nicht so negativ und nachteilig, dass Onesimus sagte, nee, also mit einem Gefangenen, da will ich lieber nichts zu tun haben. Das ist kein Vorbild, das ist nicht nachahmenswert. Er fand die Botschaft von Jesus trotzdem so anziehend, dass er Christ geworden ist. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief in Kapitel 2, Vers 9, weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich viel Schweres durchzumachen und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Die Begegnung mit Onesimus ist ein konkretes Beispiel für die Wahrheit dieser Wahrheit. Das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Noch was zu Onesimus. Er wurde nicht nur Christ, er wurde ein einsatzfreudiger, ein zuverlässiger Mitarbeiter von Paulus. Und die beiden haben sich richtig lieb gewonnen. Paulus sagt das in Vers 12, diesen Onesimus schicke ich nun zu dir zurück, ihn, der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, gute Dienste leisten. Seht ihr, er war ein tüchtiger Mensch geworden, der Unnütze war plötzlich sehr nützlich geworden. Am liebsten würde ich ihn hier bei mir behalten, sagt er. Aber es geht in diesem Fall eben nicht nach Paulus. Es geht nach dem römischen Gesetz. Und das römische Gesetz kannte kein Pardon. Ein entlaufener Sklave musste zurück zu seinem Herrn. Und auf Flucht stand sowieso die Todesstrafe. Es stand dem Herrn frei, den zurückkommenden Sklaven geradewegs umzubringen. Und wer ihn versteckte oder sonst wie schützte und deckte, machte sich strafbar, gefährdete sein eigenes Leben. Es gab in der Antike professionelle Fangkommandos, die davongelaufene Sklaven aufspürten und zu ihren Eigentümern zurückbrachten. Und der Eigentümer konnte dann nach Belieben mit seinem Sklaven verfahren. Er konnte ihn bestrafen, wie er wollte. Er konnte ihn weiterverkaufen, er konnte ihn töten. Paulus wird mit Onesimus darüber geredet haben. Du musst zu deinem Herrn zurück. Ich kann nicht. Du musst, willst du etwa mich auch noch in Gefahr bringen? Ich kann nicht. Ich habe ihn bestohlen. Ich kann es nicht mal zurückzahlen. Trotzdem, du musst. Hör her, ich habe sowieso vor, einen Brief an die Gemeinde in Kolosse zu schreiben. Da setze ich jetzt halt einfach noch einen Extrabrief für deinen Herrn auf. Ein Bittschreiben zu deinen Gunsten. Den Brief an die Gemeinde in Kolosse, den lasse ich durch meinen Mitarbeiter Tychikus überbringen. Und du begleitest ihn einfach. Zu zweit reist ihr sicher. Tychikus wird den Kolosserbrief an die Kolosser aushändigen und den Philemonbrief an Philemon. Und wir wollen Gott miteinander bitten, dass er deine Angelegenheit in die Hand nimmt und Philemon barmherzig stimmt. So ungefähr muss das gewesen sein. Das mit dem Tychikus und dass die beiden miteinander nach Kolosse reisen, da steht im Kolosserbrief. Das habe ich nicht erfunden. Und dann macht sich also Paulus jetzt daran, einen Brief an Philemon aufzusetzen. Sehen wir jetzt das Dilemma, in dem Paulus steckt. Den Konflikt. Philemon ist sein Freund, aber Onesimus ist auch sein Freund, neuerdings. Philemon ist sein Mitarbeiter, aber Onesimus ist auch sein Mitarbeiter. Nur, der eine ist Herr und der andere ist Sklave. Der Herr hat ein Recht auf seinen Sklaven und Paulus darf und will und kann dieses Recht nicht brechen. Er muss Onesimus zurückschicken. Aber wenn er ihn einfach so zurückschickt, dann riskiert er, dass Onesimus aufs Härteste bestraft wird. Vielleicht sogar an einen anderen Herrn verkauft wird. Und das würde die Freundschaft mit Onesimus zerstören. Das würde womöglich sogar den Glauben von Onesimus gefährden. Onesimus käme sich wie verraten vor. Er hat sich ihm anvertraut, um Hilfe von ihm gebeten. Paulus kann ihn doch jetzt nicht einfach fallen lassen, zurück in die Höhle des Löwen schicken. Andererseits, wenn Paulus den Philemon hart anfasst, wenn er versucht, ihn zu einem barmherzigen Verhalten zu zwingen, dann zerstört er die Freundschaft mit Philemon. Philemon wird sich enttäuscht von ihm abwenden, vielleicht sogar vom Glauben abwenden. Vielleicht ist die ganze Gemeindearbeit in Kolosse dann in Frage gestellt, denn immerhin, er leitet diese Hausgemeinde. Paulus befindet sich in einer total verzwickten, verfahrenen Situation. Er steckt in einem echten Konflikt. Das sind zwei Männer und er hat beide gleich lieb. Mit keinem der beiden möchte er brechen, aber wie er es auch dreht und wendet, er wird einen der beiden enttäuschen. Die Wünsche der beiden sind so entgegengesetzt. Der eine möchte frei sein, der andere möchte den Sklaven zurückhaben. Das lässt sich nicht unter einen Hut bringen. Wirklich nicht? Paulus bittet Gott um Weisheit. Was soll ich machen? Wie soll ich dem Philemon schreiben? Und Gott gibt ihm Weisheit. Er schenkt ihm die Lösung. Er schenkt ihm den Schlüssel zum Konflikt. Das Ergebnis haben wir hier vor uns im Philemonbrief. Der Philemonbrief ist ein Musterbrief zur Konfliktbewältigung. Natürlich können wir uns jetzt nicht alles im Detail ansehen. Dafür reicht, das merken Sie schon, ein Sonntagmorgen einfach nicht aus. Ich möchte Sie aber doch wenigstens noch auf ein paar wichtige Dinge hinweisen. Wie löst Paulus den Konflikt? Wie bringt er den Sklaven und den Herrn auf eine Weise zusammen, die beide zufriedenstellt und beiden gerecht wird? Eine erste Beobachtung. Paulus stellt sich auf eine Stufe mit Philemon. Ist Ihnen bei der Einleitung des Briefes etwas aufgefallen? Oder anders gefragt, haben Sie was vermisst? Fehlt da nicht was? Manchmal ist das, was nicht dasteht, aufschlussreicher als das, was dasteht. Paulus, Apostel von Jesus Christus. So stellt sich Paulus in fast allen seinen Briefen vor. Paulus, Abgesandter von Jesus Christus. Das ist sein Beruf, das gibt ihm seine Autorität, das ermächtigt ihn, maßgebliche Lehre zu vermitteln und verbindliche Anweisungen zu erteilen. Und hier? Apostel Jesu Christi, haben Sie es gefunden? Fehlanzeige. Paulus verzichtet ganz bewusst auf den großen Auftritt. Er kommt dem Philemon jetzt nicht von oben herab. Er begegnet ihm auf Augenhöhe. Oh ja, er könnte einfach befehlen, aber er tut es nicht. Er sagt es selber in Vers 8, aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hätte ich die volle Freiheit dazu. Aber ich tue es nicht. Ich äußere nur eine Bitte. Und in Vers 14 sagt er wieder, doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich sollst du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Ich befehle dir nicht. Und dann nochmal in Vers 21, ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben. Und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte. Er lässt es ihm offen. Er macht ihm einen Vorschlag. Er erteilt ihm keinen Befehl. Und damit gibt er Philemon ein ganz konkretes Verhaltensmuster zur Hand. Schau mal, ich könnte als dein Herr auftreten, als dein Aufseher. Das ist mein gutes apostolisches Recht, aber ich tue es nicht. Du könntest als Herr von Onesimus auftreten, als sein Gebieter, aber tu es nicht. Verzichte auf einmal auf dein gutes Recht. Eine zweite Beobachtung. Ehe Paulus sein Anliegen vorbringt, sorgt er dafür, dass Philemon positiv gestimmt ist. Er lobt ihn. Einen ganzen Passus lang hier, viele Verse von 4 bis 7. Er lobt ihn, er dankt ihm, er drückt seine Freude über den tatkräftigen Glauben von Philemon aus. So vielen hast du geholfen, so viele hast du ermutigt und so viel hast du selber für dich dadurch dazugelernt. Das sind nicht Schmeicheleien. Paulus schmiert dem Philemon nicht Honig um den Mund. Er zählt Fakten auf, das war wirklich so. Aber eben, er zählt die Fakten auf. Er fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus, mit seinem Hauptanliegen. Er macht sich erstmal die Mühe, sich selber an all das Gute zu erinnern, was über Philemon zu sagen ist. Und er sagt es dann auch. Und nicht bloß anderen, sondern er sagt es ihm direkt ins Gesicht. Das wird Philemon gefreut haben, als er das las. So hoch schätzt Paulus mich ein, so gut denkt er von mir. Und nicht, wenn man erstmal gelobt wird, dann ist man viel eher bereit, dem anderen einen Gefallen zu tun. Das ist einfach so. Und Paulus weiß das und er lobt ihn erst einmal. Und jetzt die dritte Beobachtung. Jetzt muss er das Problemkind einführen, Onesimus. Und wie macht er das? Er macht es so positiv wie möglich. Konkret heißt das, er nennt den Onesimus erstmal gar nicht mit Namen. Wenn er das gleich gemacht hätte, wenn er sozusagen oben, wie wir das heute tun, an den Brief geschrieben hätte, betreff Onesimus, da wären bei Philemon sämtliche Rollläden runtergegangen und er hätte den Brief gerade empört zurückgereicht. Lese ich gar nicht weiter. Onesimus, der soll mir bloß nicht mehr unter die Augen kommen. Von dem will ich nichts mehr wissen. Nein, so instinktlos ist Paulus nicht, dass er gewissermaßen das rote Tuch Onesimus vor den Augen von Philemon schwenkt. Er führt den Sklaven anonym ein. Er führt ihn gar nicht als Sklaven ein. Er sagt nicht, ich bitte dich für einen Sklaven. Oh, nee, nee, da ahnt er dann ja schon, um wen es geht. Nein, er sagt, ich bitte dich für jemand, den ich als mein Kind betrachte. Ich bitte dich für einen Mitchristen. Ich bitte dich für mein Kind. Ich bitte dich für einen Mitchristen. Oh ja, wird Philemon denken, dem helfe ich doch gern. Einem Christen helfe ich doch gern. Und noch dazu einem, der genau wie ich selber durch Paulus zu Jesus gefunden hat. Außerdem ist jetzt seine Neugierde geweckt. Nun lass mal hören, Paulus, um wen handelt sich's denn? Und erst jetzt, nachdem Paulus die Konfliktperson in ein möglichst günstiges Licht getaucht hat, nennt er sie beim Namen. Onesimus. Dieser Satz, wo er ihn einführt, der ist ganz kunstvoll aufgebaut im Griechischen. Und ich habe ihn nachgeahmt in der Übersetzung. Der Name kommt erst ganz am Schluss. Es geht bei meiner Bitte. Er sagt nicht, es geht bei meiner Bitte um Onesimus. Viele Übersetzungen sagen, gleich an der Stelle führen die den Namen ein. Aber er steht ganz weit hinten. Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte. Jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe. Es geht um, und jetzt kommt's erst. Jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Es geht um Onesimus. Aber bevor Philemon auch nur nach Luft schnappen kann, Onesimus, Onesimus, da fügt Paulus gleich hinzu, ich weiß, Onesimus war dir früher zu nichts nütze. Das glatte Gegenteil von dem, was sein Name bedeutet, der Nützliche. Aber hör mal, das hat sich geändert. Inzwischen macht er seinem Namen alle Ehre. Er war mir von großem Nutzen und er kann auch dir noch sehr nützlich werden. Übrigens, dieses Wortspiel mit dem Namen Onesimus, das benutzt Paulus noch ein zweites Mal. Er greift es weiter hinten noch auf. Vielleicht haben Sie es gemerkt, das mit dem Nützen, das kommt nochmal in Vers 20. Ja, lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Das Wort Nutznießer ist ja ungewöhnlich. Aber was hier im Griechischen steht, ist auch ungewöhnlich. Das ist ein Wort mit dem gleichen Wortstamm wie Onesimus. Und das hat Paulus sicher ganz bewusst gewählt, ein seltenerer Ausdruck, um nochmal anzuspielen auf den Namen. Und das ist höchst interessant. Diesmal wendet er das Wortspiel auf Philemon an. Lieber Bruder, lass mich ein Nutznießer deiner Liebe sein. Jetzt ist plötzlich Philemon gefordert. Bisher ging es um die Frage, ist Onesimus nützlich oder nicht? Abgehakt, sagt Paulus. Onesimus hat sich mir als wahrer Onesimus erwiesen, als ein äußerst nützlicher Mitarbeiter. Und du, Philemon, bist du auch ein Onesimus? Bist du mir ebenfalls von Nutzen? Merken wir, mit einem Mal ist die Frage nicht mehr, ob der Sklave seinen Herrn zufriedenstellt, sondern ob der Herr an seinen Sklaven heranreicht. Der Herr muss sich an seinem Sklaven messen lassen. Der Sklave ist inzwischen ein nützlicher Mensch. Aber du, Philemon, bist du auch ein nützlicher Mensch für mich? Nur Paulus packt diese Herausforderung so dezent und feinfühlig in dieses Wortspiel, dass Philemon sich nicht bloßgestellt vorkommen muss. Er wird die Anspielung und die Aufforderung begriffen haben. Ja, und nun die entscheidende Aussage, die kommt in Vers 15 und 16. Paulus sagt, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres, als einen geliebten Bruder. Philemon, überleg mal, was hast du verloren? Einen Sklaven. Was könntest du gewinnen? Einen Bruder. Dein Sklave glaubt jetzt an denselben Herrn wie du. Ihm ist seine Schuld vergeben, wie dir. Er ist mit dem Heiligen Geist erfüllt, wie du. Er hat die feste Hoffnung auf ewiges Leben, wie du. Ihr seid jetzt Brüder. Philemon, ob da nicht Gott dahinter steckt? Vielleicht, Paulus deutet es nur so an, vielleicht ist er darum eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, damit er wieder zurückkommt und jetzt nicht mehr als Sklave, sondern als Bruder. Vielleicht, natürlich steckte Gott dahinter. Natürlich war es nicht recht, dass Onesimus dir Geld geklaut hat. Natürlich hätte er nicht weglaufen dürfen. Aber wir beide, wir rechnen doch damit, dass Gott auch krumme Wege gerade biegen kann und dass er auch mit dem schlimmsten Sünder zurechtkommt. Und guck mal, Philemon, in gewissem Sinn hat Gott nicht bloß mich gebraucht, um den Onesimus zurechtzubringen, sondern auch dich. Das war von deiner Seite aus völlig ungewollt und ungeplant, aber vielleicht so, wie du dich verhalten hast ihm gegenüber, da ist er schließlich abgehauen und Gott hat das benutzt und jetzt ist er zu mir gekommen, jetzt ist er Christ geworden. Dein Sklave ist ein wandelnder Anschauungsunterricht für das, was Gott zustande bringt. Ärgere dich nicht länger über das Alte, das ist vergangen. Freu dich über das Neue, das ist deine Gegenwart und deine Zukunft. Hier nochmal eine kleine Bemerkung am Rand. Vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Für immer. Im Griechischen heißt das ganz wörtlich auf ewig. Du sollst ihn auf ewig bei dir haben. Und das stimmt buchstäblich. Das steht bei uns in der Übersetzung übrigens in einer Fußnote. Die Fußnoten habe ich jetzt hier nicht mit abgedruckt. Auf ewig, das stimmt buchstäblich. Philemon wird Onesimus nie mehr los. Hier auf Erden könnte er ihn natürlich irgendwo hinschicken, in die Wüste zu einem anderen Herrn. Aber spätestens im Himmel wird er ihm wieder begegnen. Philemon, im Himmel wirst du auf Onesimus zugehen und ihn umarmen. Warum tust du es dann nicht schon hier und heute? Oder willst du womöglich, dass Onesimus im Himmel einmal gegen dich als Zeuge auftreten muss, gegen deine Unversöhnlichkeit, deine Hartherzigkeit? Denk dran, Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Du hast Onesimus von jetzt an und für immer und ewig bei dir. Sehen Sie, hier ist der Schlüssel zum Konflikt, der Schlüssel, den Gott dem Paulus geschenkt hat. Der Schlüssel ist, den Sklaven nicht mehr als Sklaven zu sehen, sondern als Bruder. Das ist der Schlüssel zur Überwindung des Konflikts. Wie löst das Neue Testament die Sklavenfrage? Es setzt nicht außen an, sondern innen. Das war der einzige erfolgversprechende Weg und der ist es bis heute geblieben. Man kann Sklaverei abschaffen, aber es entstehen doch wieder sklavenähnliche Verhältnisse, wenn die innere Haltung nicht stimmt. Wenn das nicht von Herzen kommt mit der Freiheit, die Gott uns schenken will. Wer das Neue Testament liest, der stellt zu seinem Erstaunen und vielleicht sogar zu seinem Entsetzen fest, dass das Sklaventum offensichtlich einfach hingenommen wird. Ihr Sklaven, gehorcht euren Herren, sagt Paulus. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven gerecht. Schön und gut, aber kein Wort davon, dass Sklaverei eigentlich gar nicht sein dürfte. Kein Aufruf, sie abzuschaffen. Ist das nicht empörend? Aber mal umgekehrt gefragt, wie hätte denn das funktionieren sollen, die Abschaffung der Sklaverei? Wir stellen uns das viel zu einfach vor. Wir sind naiv an dem Punkt. Wir gehen von westlichen demokratischen Verhältnissen aus. In der Schweiz kann man ein Volksbegehren lancieren und wenn genügend Leute dafür stimmen, dann kommt die Sache vors Parlament und irgendwann ist es dann gegessen und verwirklicht. Solch ein Instrumentarium gab es damals nicht. Auch nicht in der hochgelobten Demokratie der griechischen Städte. Wer in den griechischen Städten abstimmen durfte, das waren nur die freien Bürger, niemals die Sklaven. Und die freien Bürger hätten nie und nie einer Änderung des Sklavenstatus zugestimmt. Stellen Sie sich mal vor, Paulus hätte von außen versucht, mit der Brechstange sozusagen die bürgerliche Schicht in der Sklavenfrage zur Umkehr zu bewegen. Er hätte die Bürger in den griechischen und römischen Städten aufgefordert, im Namen Jesu Christi gebt eure Sklaven frei. Was ihr tut, ist Unrecht. Wissen Sie, was passiert wäre? Er hätte auf einen Schlag sämtliche freien Bürger gegen sich gehabt. Denn erstens hatten die eine Heidenangst vor jedem Sklavenaufstand. Zweitens konnten sie sich ein Leben ohne Sklaven gar nicht vorstellen. Und drittens hätten sie überhaupt nicht begriffen, was denn daran so verkehrt sein soll. Sklaven gehörten nun einfach mal zum Dasein, so wie Frau und Kind und das Vieh und die Möbel. Solange die Menschen zurückdenken konnten, gab es immer Sklaven. Und es gab sie noch Jahrhunderte später. Die Bürger hätten im Evangelium dann nicht eine gute Nachricht gesehen, sondern eine bedrohliche, die ihre ganze Weltordnung auf den Kopf stellte, die ihr soziales Gefüge in Unordnung brachte, die ihr Staatswesen zerstörte.
Oder man stelle sich vor, Paulus hätte bei den Sklaven angesetzt, hätte sie aufgestachelt. Im Namen Jesu Christi befreit euch. Schüttelt das Joch ab, das eure Herren euch auferlegt haben. Damit hätte er einen Sklavenaufstand angezettelt. Und das wäre böse ausgegangen. Es hat immer wieder solche Aufstände gegeben. Man denke nur an den berühmtesten, den Spartakusaufstand, ist oft verfilmt worden. Und immer sind sie kläglich gescheitert. Und das Schlimmste wäre gewesen, mit der Rebellion wäre auch das Evangelium untergegangen. Sehen Sie, Paulus wollte dem Evangelium Gehör verschaffen. Das war sein Auftrag. Und das Evangelium zielt nicht in erster Linie auf eine Änderung der Gesellschaftsordnung, sondern darauf, dass Menschen sich in allen denkbaren Lebensumständen, in allen denkbaren Gesellschaftsordnungen von Christus bestimmen lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, musste Paulus den anderen Konfliktherden so weit wie möglich aus dem Weg gehen. Im Evangelium geht es darum, dass Jesus Christus als der Sohn Gottes und der einzige Retter anerkannt wird. Es geht um Vergebung, um ewiges Leben. Das ist Konfliktstoff genug. Wenn Paulus sich nebenher auch noch als Sozialrevolutionär versucht hätte, dann wäre das Evangelium zu einer innerweltlichen Botschaft verkommen und wäre mit Paulus untergegangen. Aber das heißt nun natürlich nicht, dass die Botschaft von Jesus im zwischenmenschlichen Bereich, im sozialen Gefüge alles beim Alten lässt. Ganz im Gegenteil, wenn es jene Botschaft gegeben hat, die diese Welt auf den Kopf stellte, auch das Zwischenmenschliche, auch das Soziale, dann war es das Evangelium. Aber die Umwälzungen kamen und kommen bis heute von innen, nicht von außen. Erst wer seine eigene Beziehung zu Gott ins Reine gebracht hat, kann dann auch Beziehungen zu den Mitmenschen ändern. Erst wer Gottes Liebe persönlich erfahren hat, kann dann auch sie an andere weitergeben. Paulus schreibt immer wieder ungefähr so: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Das eine ist die Voraussetzung für das andere. Wer selber keine Vergebung erlebt hat, kann sie auch nicht weitergeben. Was Christus für uns getan hat, ist die Voraussetzung für das, was wir für andere tun. Und genau dieses Rezept wendet Paulus nun auf Philemon an. Er sagt nicht einfach: Lass Onesimus frei. Das wäre von außen aufgezwungen. Außerdem hätte er juristisch gesehen gar kein Recht, das zu fordern. Er sagt: Nimm ihn als Bruder auf. Nimm ihn so auf, wie wenn ich käme und du mich aufnehmen müsstest. Nach dem Maßstab der damaligen Gesellschaft war Paulus ein freier Mann und Onesimus ein Sklave. Die beiden lebten auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen. Man konnte und durfte die beiden nicht gleich behandeln. Aber auf der neuen, auf der höheren Ebene, die Jesus eingeführt hat, da ist Paulus ein Kind Gottes und Onesimus ist ein Kind Gottes. Auf dem gleichen Level. Und deshalb muss man die beiden gleich behandeln. Und deswegen kann er sagen: Nimm ihn als Bruder auf, so wie du mich aufnehmen würdest. Mach keinen Unterschied mehr. Im ersten Korintherbrief geht Paulus sogar noch weiter. Da dreht er den Spieß um. Da formuliert er provozierend, geradezu überspitzt. Er sagt: Ein Sklave, der Christus gehört, ist ein freier Mensch. Jesus hat ihn freigemacht. Und ein Herr, der Christus gehört, ist ein Sklave, denn er ist ein Sklave von Jesus Christus. Er stellt die Sache völlig auf den Kopf, um zu zeigen, wie stark das Evangelium unsere Verhältnisse ändert, umwälzen kann. Und wissen Sie, den Grund für diesen neuen Maßstab, den hat Jesus Christus selber gelegt. Den hat nicht Paulus erfunden. Den hat Jesus selber gelegt. Was hat er gelehrt? Einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Matthäus 23, 8. Und ein paar Verse später sagt er: Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und das hat Jesus nicht nur gelehrt, das hat er gelebt. In Johannes 13, bei der Fußwaschung. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Andern die Füße waschen, das war Sklavenarbeit. Jesus, unser Herr, hat sich zum Sklaven gemacht. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13. Die Lehre und das Leben von Jesus haben den Grundstein gelegt für die Überwindung der Sklaverei. Leider hat es lange gedauert, bis die Christenheit damit ernst machte. Bis ins 19. Jahrhundert hat es gedauert, bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber immerhin, und das finde ich tröstlich, es waren Christen, die letztlich dann das gesetzliche Verbot des Sklavenhandels und die endgültige Abschaffung der Sklaverei zumindest in der westlichen Welt herbeigeführt haben. An vorderster Front war das der Methodist William Wilberforce. Und jetzt noch eine Beobachtung zur Konfliktlösung, nachdem wir den Hauptpunkt besprochen haben. Das ist die Rolle der Gemeinde. Ich habe gesagt, der Philemonbrief ist ein Privatschreiben, ein ganz und gar persönlicher Brief. Was darin stand, war für Philemon bestimmt. Philemon war in keiner Weise verpflichtet, den Brief seiner Hausgemeinde vorzulesen. Aber Paulus bestellt Grüße an verschiedene Leute aus dieser Hausgemeinde. Eine Christin namens Apphia, einen Christen mit Namen Archippus und überhaupt an die ganze Gemeinde, die in Philemons Haus zusammenkommt. Was macht Philemon mit diesen Grüßen? Er muss sie natürlich ausrichten. Und sehen Sie, schon ist es vorbei mit der Geheimhaltung. Ah, du hast einen Brief von Paulus bekommen. Was schreibt er dir denn? Soll er jetzt einfach schweigen? Die Leute kriegen ja mit. Die haben ja mitgekriegt, dass Onesimus zurückgekehrt ist. Er ist wieder aufgetaucht. Ja, er geht sogar jetzt in die Hausgemeinde. Er gehört jetzt selber zu Jesus, glaubt an ihn. Und wenn der wird erzählt haben, wie er Christ geworden ist, durch Paulus, in Rom, bei ihm im Gefängnis. Wer eins und eins zusammenzählen konnte, das konnten die Leute damals auch schon, der wusste, dass Paulus dem Philemon etwas zu Onesimus geschrieben haben wird. Was wird er ihm wohl geraten haben? Alle warten gespannt darauf, dass Philemon sich jetzt zu seinem untreuen Sklaven stellt, wie er mit ihm verfährt. Wird er ein Exempel statuieren und ihn auspeitschen lassen? Wird er ihn womöglich verkaufen? Eins ist klar, Philemon kann seine Entscheidung nicht unabhängig von der Gemeinde und unbeobachtet von den Geschwistern treffen. Das macht Paulus ihm klar, indem er eben Grüße an die Mitchristen aufträgt. Philemon, du lebst als Christ nicht nur in deinen eigenen vier Wänden. Du bist eingebunden in eine Familie von Brüdern und Schwestern und ihr seid füreinander verantwortlich. Und noch auf eine andere Weise macht er ihm diese Einbindung in die Gemeinde klar. Am Schluss vom Brief lässt er ihn von verschiedenen Mitarbeitern grüßen. Von Timotheus, von Markus, von Aristarch, von Demas, von Lukas. Das ist hochinteressant. Die Leute tauchen alle in der Apostelgeschichte auf und haben alle ihre Geschichte. Wenn man dem nachgehen würde, ist top. Aber er nennt diese Leute. Und der Philemon kannte die. Das waren ihm bekannte Persönlichkeiten aus der evangelikalen Welt. Und das bedeutet doch, diese Brüder wissen Bescheid. Die kennen vielleicht nicht die Details in meinem Brief. Aber sie wissen, dass ich dir in der Causa Onesimus geschrieben habe. Und sie alle interessieren sich brennend dafür, wie du mit Onesimus verfährst. Du bist nicht bloß mir Rechenschaft schuldig, sondern auch ihnen. Paulus bringt sich sogar selber als Gemeindeglied ins Spiel. Er kündigt seinen Besuch an. Er bittet Philemon um ein Gästezimmer. Ganz schön schlau, nicht? Wenn Philemon in Sachen Onesimus sich querstellt, wie soll er dann Paulus unter die Augen treten? Was wäre das für eine frostige Atmosphäre zwischen Gastgeber und Gast? Indem Paulus seinen Besuch anmeldet, sorgt er schon mal im Vorfeld für gut Wetter. Und ganz am Schluss des Briefes rückt die Gemeinde noch einmal ins Blickfeld. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Von euch, nicht bloß von dir. Philemon, ich wünsche dir Gottes Gnade. Dir und allen aus deiner Hausgemeinde. Auch Onesimus gehört jetzt dazu. Du kannst Gottes Gnade nicht für dich allein haben. Sie ist für euch alle da. In ihrer ganzen Fülle werdet ihr sie nur gemeinsam erleben. Eine Frage bleibt offen. Wie hat sich Philemon entschieden? Wie hat er auf den Brief reagiert? Wir wissen es nicht. Aber denken können wir es uns. Ich bin ganz sicher, er hat sich im Sinn von Paulus entschieden. Er hat Onesimus vergeben. Er hat ihn gut behandelt. Er hat ihn wie einen Bruder behandelt, wie einen freien Menschen. Vielleicht hat er ihn sogar freigelassen. Vielleicht hat er ihn sogar zu Paulus in die Wohnung zurückgeschickt, wo er gefangen gehalten wurde. Das war ja ein Wunsch, den Paulus hier so quasi zwischen den Zeilen hören lässt. Am liebsten hätte ich ihn wieder bei mir. Und ich weiß, du wirst sogar noch mehr tun, als was ich dich bitte. Vielleicht hat er ihn sogar zurückgeschickt. Warum können wir uns das denken? Warum bin ich so sicher? Ist ganz einfach, weil wir diesen Brief haben. Deshalb. Weil er uns überliefert wurde. Offensichtlich haben Christen den Brief bekommen und abgeschrieben und tradiert bis in unsere Zeit. Wissen Sie, wenn der Philemon wütend geworden wäre, wenn er gesagt hätte, der Paulus kann mich mal, dann hätte er den Brief zerknüllt und verbrannt. So machen wir das ja mit einer Korrespondenz, die uns nicht lieb ist. Er hätte ihn auf jeden Fall niemand zu lesen gegeben, denn damit hätte er sich ja bloßgestellt, als einer, den der Wunsch des Apostels Paulus einen feuchten Dreck schert. Aber der Brief blieb uns erhalten. Philemon muss ihn anderen zu lesen gegeben haben. Und das kann er eigentlich nur getan haben, wenn er den Konflikt auch wirklich im Sinn von Paulus gelöst hat. Und einen gab es sowieso, der hatte noch viel mehr Interesse als Philemon daran, dass der Brief nicht verloren ging. Das war natürlich Onesimus. Denn für Onesimus war der Brief nichts anderes als seine Freilassungsurkunde. So ist dieses kleine Stück Privatkorrespondenz nicht nur ein aufschlussreiches und hochinteressantes Stück Zeitgeschichte, sondern darüber hinaus ein bewegendes Zeugnis von dem, was Jesus Christus unter uns Menschen bewirken kann. Ein Zeugnis von der Weisheit zur Konfliktlösung, die Gott dem Gefangenen Paulus geschenkt hat. Ein Zeugnis von der transformierenden Kraft des Evangeliums, die der Sklave Onesimus an sich selbst erlebt hat. Und ein Zeugnis, bereit zu sein. Er schreibt scheinbar ganz verschwiegen und privat und bringt doch die Gemeinde ins Spiel als Zeugen für das, was Philemon tun wird. Er dosiert den Druck, den er mit seinen Bitten ausübt, so fein, dass Philemon, wenn er nachgibt, nicht das Gesicht verliert, sondern mit Würde und großherzig antworten kann. Das muss gar nicht nur Raffinesse sein. Was dahinter ebenfalls zum Ausdruck kommt, das ist Vertrauen. Paulus vertraut Philemon, dass er im Sinn Gottes handeln wird. Er kennt ihn als Christ, als bewährten Mitarbeiter. Und deshalb, nicht bloß aus taktischen Gründen, nimmt er das gute Ergebnis vorweg, die richtige Entscheidung. Ich weiß, du wirst so handeln, wie ich es wünsche, und noch viel mehr tun. Das ist nicht bloß Raffinesse, das ist Vertrauen. Aber wir Christen, wir sind oft viel zu tollpatschig, zu naiv, geradezu leichtsinnig, sträflich leichtsinnig, wenn es an Konfliktlösungen geht. Wir benehmen uns wie der Elefant im Porzellanladen und zerschlagen massenweise unnötig Geschirr. Manche Christen lehnen es rundherum ab, psychologisch geschickt vorzugehen. Das ist Menschenwerk, sagen sie. Das überlassen wir Gott. Der Heilige Geist wird das schon richten. Sicher will der Heilige Geist das richten, aber warum soll der Heilige Geist mir nicht schon im Vorfeld helfen, wenn ich überlege, wie ich das Gespräch führen kann? Man darf nicht taktisch sein, sagen die Leute. Die Wahrheit muss einfach klar heraus, gerade heraus gesagt werden. Wirklich? Freuen wir uns denn, wenn uns die Wahrheit gerade heraus gesagt wird? Hätten wir es nicht lieber, die Wahrheit wäre in rosarotes Seitenpapier eingewickelt, wenn man sie uns präsentiert? Paulus hat das so gemacht. Er hat unheimlich viel rosarotes Seitenpapier verwendet und ist unglaublich geschickt vorgegangen, um Philemon dorthin zu bringen, wo er ihn haben wollte. Und doch ist das Ganze keine böswillige Trickserei. Paulus schreibt aus Liebe zu Onesimus, dem er unbedingt zu einem glücklicheren Dasein und einem glücklicheren Sklavensein verhelfen wollte, wenn möglich zu einem freien Mann. Paulus schrieb aus Liebe zu Philemon, dem er zu einem noch glaubwürdigeren Christsein verhelfen wollte. Und Paulus schrieb aus Liebe zu Jesus. Das war sein tiefstes Motiv. Aus Liebe zu Jesus, dessen fantastische, umwälzende Botschaft er überall und auf allen Ebenen zum Durchbruch verhelfen wollte. Nicht? Wenn wir so handeln, in Liebe zu Jesus und in Liebe zu unseren Mitmenschen, dann handeln wir richtig. Ob mit oder ohne Taktik. Und wir stellen uns damit in eine Reihe mit Onesimus, mit Philemon, mit Paulus und mit all den anderen Christen jener ersten Stunde, die ein so glaubwürdiges Christsein gelebt haben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du gebracht hast. Es sind viele Menschen in dieser Welt aufgetreten und haben angeblich neue Botschaften verkündet. Aber nichts davon hat wirklich etwas geändert in dieser Welt, jedenfalls nicht zum Bessern. Die Menschen blieben in ihrer Schuld stecken und damit auch in ihrer Lieblosigkeit, ihrer Unversöhnlichkeit, ihrem Egoismus. Der Einzige, der wirklich etwas Neues gebracht hat, das bist du. Du hast neue Worte gesagt. Und du hast sie nicht nur gesagt, du hast sie gelebt. Und deswegen konnte das, was du gebracht hast, auch Wirklichkeit werden. Ich danke dir, dass du uns den Ansatz zeigst, wie unser Leben anders wird, besser, so wie wir es eigentlich haben möchten, wie es erfüllt werden kann mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Freiheit. Danke, dass wir immer wieder solche Beispiele haben in der Bibel und auch aus späterer Zeit, wo Menschen das konkret erfahren haben, so wie Onesimus, so wie auch Philemon. Und dass wir selber das erfahren können, hier und heute. Bitte begleite uns in die nächste Woche und lass uns viele gute Erfahrungen deiner Nähe, deiner Hilfe, deiner Weisheit, deiner Größe machen. Amen.